Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Wie steht es um die Pressefreiheit in der Türkei? Was das Urteil gegen den Journalisten Deniz Yücel verändert?
Wie steht es um die Pressefreiheit in Polen? Was die namentliche Kritik gegen deutsche Journalisten bedeutet?
Wie steht es um die Pressefreiheit in Hongkong? Was die New York Times dazu bewegt, ihre Korrespondenten aus der asiatischen Metropole abzuziehen?
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von der New York Times. Das US-Medium hat in dieser Woche angekündigt, sein Büro in Hongkong wegen des zunehmenden Einflusses Chinas teilweise aufzugeben und seine Korrespondenz ins südkoreanische Seoul zu verlegen. Dazu schrieben einige leitende für die internationale Berichterstattung zuständige Redakteure der New York Times in einem internen Memo an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zitat: Chinas umfassendes neues nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong sorgt für eine Menge Unsicherheit darüber, was die neuen Regeln für unseren Betrieb und unseren Journalismus bedeuten werden. Wir halten es deshalb für ratsam, Notfallpläne zu erstellen und unsere Redaktionsmitarbeiter in der Region zu verteilen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, und dann gab es ja gestern bzw. heute Nacht schon die nächste schlechte Nachricht für die Pressefreiheit in Hongkong. Der renommierte New York Times Korrespondent Chris Buckley, der darf nicht mehr aus Hongkong berichten, denn die dortigen Behörden, die entzogen ihm die Arbeitserlaubnis. Eine offizielle Begründung gibt es dafür nicht, die braucht es glaube ich aber auch gar nicht, denn was dahinter steckt, das ist so oder so klar. China baut seinen Einfluss in Hongkong konsequent weiter aus und schränkt zugesicherte Freiheitsrechte wie die Pressefreiheit ungeniert weiter ein. Ja, die Entscheidung der New York Times, einen Teil ihrer Mitarbeiter ins quasi sichere Südkorea zu verlegen, ist da ja schon irgendwie nachvollziehbar. Trotzdem ist es ein Verlust für Hongkong, ein Verlust für die Pressefreiheit und auch für die Menschen, die dort für ihre Rechte kämpfen. Und bedenklich finde ich außerdem auch das Signal, wenn schon die große New York Times glaubt, ihren Mitarbeitern in Hongkong keine sicheren Arbeitsbedingungen mehr ermöglichen zu können, wie sollen das dann kleinere Medienhäuser hinbekommen? Ich hoffe deshalb sehr, dass es nicht zu so einer Art Massenabwanderung von Medien kommt, in der sich die internationalen freien Medien dann mehr und mehr aus Hongkong zurückziehen, denn dann würde der Raum für China unbeobachtet quasi seine Macht noch weiter auszubauen, nur noch größer, als er ohnehin schon ist.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Pressefreiheitsmedienmagazin. Es ist jetzt etwas mehr als 3 Jahre her. Das ist wirklich ein Medienskandal geworden, der da ins Rollen gekommen ist. Und der hat auch die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei auf diplomatischem Wege ganz schön auf die Probe gestellt.
Ja, und dieser Weg der Probe und auch der Prozess, der begann, wenn man so will, am 27. Februar 2017. Der Weltjournalist Deniz Yücel, der stellte sich an diesem Tag in der Türkei der Polizei, weil er gehört hat, dass gegen ihn Ermittlungen laufen. Womit er dann nicht gerechnet hatte, er kam für mehr als ein Jahr in Haft, 9 Monate davon sogar in Isolationshaft. Und ja, wie erst im letzten Jahr dann bekannt wurde, soll er auch misshandelt worden sein.
Der Fall Deniz Yücel, der wurde wirklich ja zum Politikum, war auch hier bei uns Thema und es ist auch noch ein Politikum. Zwar konnte er die Haft und die Türkei mittlerweile verlassen, heute ist jedoch das Urteil gegen ihn bekannt geworden. 2 Jahre, 9 Monate und 22 Tage Haft, so die Richter.
Was bedeutet das jetzt für die Pressefreiheit in der Türkei? Bevor wir uns mit den Reaktionen befassen, da fasst Türkei-Korrespondent Thomas Bormann die Ereignisse des heutigen Tages zusammen und er berichtet derzeit aus Ankara.
Ich bin geschockt, sagte Veysel Ok, der Anwalt von Deniz Yücel, und kündigte an, wir werden gegen dieses Urteil Berufung einlegen. Anwalt Veysel Ok hatte Freispruch gefordert, schließlich habe Deniz Yücel nichts anderes getan als seine Arbeit als Journalist. Doch nun haben ihn die Istanbuler Richter zu 2 Jahren, 9 Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt, und zwar wegen Propaganda für eine Terrororganisation. Als Beweise dienten dem Gericht vor allem die Artikel, die Yücel als Türkei-Korrespondent für die Zeitung Die Welt geschrieben hatte. Für einen Artikel hatte Yücel auch einen Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK interviewt. Genau das sei Propaganda für eine Terrororganisation, so die Richter heute. Mit diesem Urteil setzen sich die Richter allerdings über ein Urteil des türkischen Verfassungsgerichts vom vergangenen Jahr hinweg. Das nämlich hatte festgestellt, als Yücel einen Führer der verbotenen Terrororganisation PKK interviewt hatte, habe dies journalistischen Zwecken gedient und nicht der Verbreitung von Propaganda. Anwalt Veysel Ok kann deshalb über das heutige Urteil nur den Kopf schütteln. Dieses Urteil zeigt, dass das Gericht die Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts ignoriert und auch unsere Verteidigung ignoriert. Das Urteil heute zeigt, dass die türkische Justiz nicht den eigenen Gesetzen entspricht. Die türkische Justiz habe ihre Unabhängigkeit längst verloren, meint Erol Önderolu von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Leider ist heute offensichtlich geworden, dass sich die türkische Justiz voll und ganz von der Politik beeinflussen lässt, vor allem von den Aussagen von Präsident Erdogan. Das zeigt sich nicht nur an der Haftstrafe, die gegen Deniz Yücel verhängt wurde, sondern auch an den neuen Ermittlungen gegen ihn in diesem Prozess. Die Richter hatten heute nämlich nicht nur die Haftstrafe wegen Terrorpropaganda verhängt, sondern auch weitere Ermittlungen gegen Deniz Yücel angekündigt, weil er Präsident Erdogan beleidigt haben soll und weil er den türkischen Staat und seine Symbole verunglimpft haben soll. Die Prozesse gegen Deniz Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, gehen also weiter. Yücel selbst hatte natürlich auf einen Freispruch gehofft, um wieder in die Türkei reisen und dort als Journalist arbeiten zu können. Aber nach dem heutigen Urteil bleibt das unmöglich. Deniz Yücel hat die Urteilsverkündung heute von Deutschland aus verfolgt und kommentiert sie so.
Dieses Urteil setzt eine ganze lange Kette von Rechtsbrüchen fort, die am Beginn meiner Festnahme standen, die sich fortsetzen dadurch, dass die türkische Regierung mich versucht hat, als politische Geisel zu behandeln, dass ich ein Jahr lang ohne Anklageschrift im Gefängnis gehalten wurde, davon die meiste Zeit in Isolationshaft, dass ich unter wiederum rechtswidrigen Umständen freigelassen wurde, auch das war illegal. Und jetzt kommt dieses Urteil, mit dem das Gericht mal eben einen Verfassungsbruch begeht. Kurz, dieser Rechtsstaat ist ein erbärmlicher Zustand.
Als deutscher Staatsbürger kann Yücel nicht in die Türkei ausgeliefert werden. Er muss also nicht in Haft. Viele türkische Kolleginnen und Kollegen von Deniz Yücel aber sitzen in türkischen Gefängnissen. Sie wurden unter ähnlichen Vorwürfen abgeurteilt. Pressefreiheit in der Türkei gibt es nicht mehr, sagten Prozessbeobachter heute in Istanbul.
Ja, und wir schauen auf weitere Reaktionen, die auch mittlerweile eingetroffen sind, nachdem das Urteil ja heute bekannt geworden ist. Und auch Deniz Yücel, der hat auch schon einen Text veröffentlicht bei Welt.de und da hat er sich auch nochmal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie das Gericht zwischen dem Verfassungsgericht und dem Staatspräsidenten entscheiden musste. Und auch dort bezeichnete er das Urteil als erbärmlich. Und vielleicht ein kleines Zitat daraus: Dieses Urteil einer zur Hand langernde Exekutive zu Rechtspräsidenten in Richterroben degradierten Justiz ändert nichts an dem, was ich vom Moment meiner Festnahme an wusste. Ich wurde gefangen genommen, weil ich meine Arbeit als Journalist gemacht habe. Daran bereue ich nichts und früher oder später wird ein Gericht das auch feststellen. Natürlich wäre ein Freispruch nicht nur rechtlich zwingend, sondern auch erleichternd gewesen, aber letztendlich ist mir dieses Urteil egal. Es hat auch keine praktische Auswirkung. Und wir haben ja gerade schon die internationalen Reporter ohne Grenzen gehört, die hier in Deutschland haben sich auch geäußert.
Ja, ganz genau. Und die haben sich im Grunde eigentlich so geäußert, wie sie sich auch den ganzen Prozess über immer geäußert haben. Sie haben das ganze Vorgehen gegen Deniz Yücel scharf kritisiert und das hat Reporter ohne Grenzen Geschäftsführer Christian Mier heute auch nochmal unterstrichen. Er hat gesagt, Deniz Yücel ist unschuldig und hat nur seine Arbeit als Journalist gemacht und dass die türkische Justiz an dem absurden Vorwurf der Terrorpropaganda festhält und Yücel zu fast 3 Jahren Haft verurteilt, zeigt, wie politisiert und willkürlich diese ist. Wir sind erleichtert, dass Deniz Yücel mittlerweile wieder in Deutschland in Freiheit lebt. Wir dürfen aber nicht das Schicksal der zahlreichen in der Türkei wegen ihrer Arbeit inhaftierten Medienschaffenden vergessen und fordern auch ihre Freilassung. Also da nochmal ganz klar der Appell auch an die zu denken, um die es heute gar nicht sozusagen primär ging, sondern die vielen anderen Journalisten, die noch in türkischen Gefängnissen sitzen. Und ich fand es nochmal ganz spannend, auch nochmal darauf zu schauen, wie eigentlich so unsere bundesdeutsche Politik auf das türkische Urteil heute geschaut hat. Denn wir hatten vorhin schon gesagt, der ganze Fall ist ein Politikum, ist bis sozusagen in höchste Regierungskreise. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, dass man das so ein bisschen abschichten kann. Ne? Also von den offiziellen Würdenträgern hin zu den Oppositionellen wird die Kritik eigentlich immer so ein bisschen schärfer. Ne? Also Heiko Maas, unser Bundesaußenminister, der hat ja, sag ich mal, noch etwas diplomatisch zurückhaltend davon gesprochen, dass das heutige Urteil ein falsches Signal sei und auch die Ankündigung weiterer Ermittlungsverfahren eben nicht nachvollziehbar. Und dann hat er auch noch gesagt, darin zeigt sich, dass wir weiterhin erhebliche Differenzen beim Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit haben. Ja, das also Differenzen, das ist schon sehr diplomatisch. Und dann ein bisschen schon eine kleine Steigerung, habe ich hier nochmal Norbert Röttgen gefunden. Der ist ja einerseits CDU-Bewerber auf den Parteivorsitz, aber eben auch, und in der Funktion spricht er, glaube ich, gerade vor allem Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Und der hat getwittert, Zitat, dass Deniz Yücel's Verurteilung zeigt vor allem eins, die Türkei wendet sich von den gemeinsamen demokratischen Werten ab. Statt gelebter Pressefreiheit sehen wir eine unter politischem Druck handelnde Justiz. Jetzt dürfen wir nicht diejenigen vergessen, die dort für Demokratie kämpfen. Ne? Soweit Röttgen von der CDU.
Schauen wir mal, was die Grünen sagen, beziehungsweise Cem Özdemir hat sich jetzt auch wieder in dem Fall geäußert und zu dem Urteil so kommentiert. Er twitterte, das Urteil gegen Deniz Yücel ist lächerlich und ein weiterer Angriff Erdogans auf die Pressefreiheit. Erdogan will ein Klima der Angst. Unsere Aufgabe ist es, Mut zu machen. Hashtag Journalism is not a crime. Free them all.
Ja, das reicht aber, sagt Lin Nastic, die ist Bundestagsabgeordnete für die Partei Die Linke, nicht so ganz aus, sondern sie nimmt in ihrem Tweet auch nochmal ganz klar unsere Regierung eigentlich in die Pflicht und sagt unter anderem, das Urteil gegen Yücel hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. Vor einem Jahr hat die türkische Verfassungsgericht ihn noch von allen Vorwürfen freigesprochen. Und dann sagt sie ganz klar, die Bundesregierung muss eigene Staatsbürger konsequent vor politischer Verfolgung schützen.
Und die Deutsche Journalistinnen und Journalisten Union, die JU in Verdi, hat sich auch geäußert und sieht darin, dass tatsächlich auch es noch weitere Ermittlungen gegen Yücel gibt. Das ist ein schwerwiegender Beleg dafür, dass die Türkei ein Unrechtsstaat ist. Das war da nochmal so ein Kommentar, den sie abgegeben haben.
Ja, dann gab es noch einen Kommentar von Susanne Güsten für den Tagesspiegel. Die hat nochmal eine andere Facette mit reingebracht und sagt, im Grunde geht es da auch um eine persönliche Sache. Und sie sagt, die türkische Führung, die will an Yücel ein Exempel statuieren. Vielleicht liegt das an der Vorverurteilung des Journalisten durch Präsident Erdogan. Und am Ende kommt sie zu dem Schluss, der Staatspräsident nimmt den Fall Yücel auf jeden Fall persönlich.
Interessant ist auch noch, dass ein Journalismusstudent etwas twitterte, nämlich Leonardo Kahn. Er sagte, ich habe Deniz Yücel im November bei einer Lesung fotografiert. Später bin ich zu ihm, erzählte, ich würde Journalismus studieren. Hat dir niemand gesagt, wie dumm diese Entscheidung war, schnaufte er. Ich fand das damals kacke, aber vermutlich wollte er einfach nur warnen.
Eine Stunde Was mit Medien?
Das Pressefreiheitsmedienmagazin. Nachdem wir uns mit der Pressefreiheit in der Türkei beschäftigt haben, schauen wir uns jetzt die Pressefreiheit in Polen an. Und rund um die Entwicklung, die wir jetzt diskutieren, da gibt es eine interessante Parallele zum Fall Deniz Yücel. Denn auch in diesem Fall, da hat ein Staatschef einen deutschen Journalisten, der auch in diesem Fall von der Welt kommt, für seine Berichterstattung scharf kritisiert.
Ja, und insgesamt gab es in den letzten Tagen mehrere Vorwürfe von der polnischen Regierung in Richtung deutsche Medien. Und zwar, sie seien manipulativ.
Und zwar ganz kurz vor der Präsidentschaftswahl in Polen am Sonntag. Und jetzt wissen wir, der rechtskonservative Amtsinhaber Duda bleibt im Amt. Einige, die machen sich jetzt Sorgen, dass die Pressefreiheit in Polen noch weiter schwinden wird. Was steckt dahinter? Das erklärt uns jetzt Agnieszka Wada. Sie ist die stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts. Das sitzt in Darmstadt und wird unter anderem vom Land Hessen finanziert. Und Daniel hat mit ihr vor der Sendung gesprochen. Und sie ordnet den neuen Druck auf die Pressefreiheit in Polen für uns ein.
Guten Tag, Frau Wada.
Guten Tag.
Tja, kurz vor der Präsidentschaftswahl, da hat die polnische Regierung deutschen Medien in Anführungszeichen manipulative Berichterstattung vorgeworfen. Es ist sogar ein ranghoher Diplomat eingestellt worden. Was steckt Ihrer Meinung nach hinter diesen Vorwürfen?
Die Vorwürfe sind nicht ganz neu. Wir kennen sie schon aus früheren Jahren. Sie kommen immer wieder, wenn man so die Kernwählerschaft, die konservativsten Wähler gerade mobilisieren will. Die polnische PiS-Partei nutzt dann gerne sogenannte antideutsche Karte, also zeigt, dass Deutschland sich zu sehr in die polnische Innenpolitik einmischt oder auch, dass Deutschland generell zu viel Einfluss in Polen hat. So war das auch in Polen diesmal wirklich in den letzten Tagen der Wahlkampagne.
Was ich dann aber doch besonders ungewöhnlich fand, war, dass ein Staatschef sogar die Arbeit eines ausländischen Journalisten sogar direkt adressierte. Also Amtsinhaber Duda hatte ja den Warschau-Korrespondenten Philipp Fritz von der Welt für seine Berichterstattung kritisiert. Beobachter hier sprechen von einer ungewöhnlichen Attacke. Wie sehen Sie das?
Das ist schon ungewöhnlich, dass ein Präsident einen Journalisten mit Namen erwähnt und direkt angreift und kritisiert. Generell, egal wer das ist und welche Zeitung repräsentiert. Aber vor allem in diesem Fall, gerade die deutschen Korrespondenten in Polen machen wirklich eine sehr gute Arbeit. Sie berichten sehr viel und objektiv. Sie versuchen zu erklären und den deutschen Polen näher zu bringen. Umso mehr, das ist erstaunlich, dass gerade die Personen, die sich wirklich auskennen und wirklich erklären versuchen, dann angegriffen werden, weil das generell stimmt, dass nicht immer alles gut genug und detailliert beschrieben wird. Aber gerade bei den deutschen Korrespondenten ist die Sorge um die Fakten und um die gute Erklärung schon groß.
Ich fand es interessant, wie Sie gerade auch nochmal beschrieben haben, dass vor einer Wahl es durchaus für die Kernwählerschaft zuträglich sein kann oder für eine bestimmte Wählerschaft zuträglich sein kann, wenn man nochmal in den Raum stellt, die Deutschen hätten auch zu viel Macht oder zu viel Einfluss auf die Medien. Haben die das überhaupt?
Je nachdem, was man darunter versteht, also wenn man rein finanziell wirtschaftlich die Lage analysiert, in der Tat, die polnischen Medien, vor allem die Presselandschaft, ist sehr stark mit den deutschen Medienkonzernen verbunden. Axel Springer oder andere sind schon sehr präsent in Polen. Also aus dieser Perspektive kann man schon sagen, dass deutsches Kapital präsent ist. Aber da sind doch zwei verschiedene Sachen, wer dann investiert und was man berichtet. Und das unterscheiden einige nicht. Und hier steckt das Problem, dass man das einfach als ein Lager betrachtet, dass das, wer Geld gibt, sagt auch, was man zu schreiben oder zu berichten hat.
Seitdem die Regierungspartei PiS im Amt ist, 2015 haben sie die Regierung übernommen, ist Polen in der Rangliste rund um die Pressefreiheit bei Reporter ohne Grenzen regelrecht abgerutscht, von Platz 18 auf Platz 62, das sind 44 Plätze. Wie beobachten Sie, wie hat sich die Pressefreiheit in den letzten Jahren verändert in Polen?
Ich würde sagen, vor allem Medienfreiheit, also generell gesagt, es geht nicht nur um die Presse vor allem. Und da muss man wirklich differenzieren. Es gibt freie privaten Medien in Polen auf jeden Fall. Es gibt vor allem gerade Zeitungen und Zeitschriften, die sehr objektiv oder sehr pluralistisch berichten. Sie haben auch eigene Meinungen, sie dürfen erscheinen, sie dürfen schreiben, was sie wollen. Aber vor allem in den Berichten von internationalen Organisationen geht es um die rechtlich öffentlichen Medien, vor allem um das Fernseher. Und hier kann man in der Tat eher subjektive Beiträge finden. Und hier sieht man schon klar, dass die Journalisten eher Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung für die regierende Partei machen.
Was ich ganz auch interessant finde, ist, dass es dann auch anscheinend von der polnischen Regierung schon auch Mittel und Wege gibt, wie dann nicht genehme Berichterstattung versucht wird zu beeinflussen. Zum Beispiel, dass Staatsunternehmen keine Anzeigen mehr bei nicht regierungskonformen Medien schalten dürfen.
Das sind Informationen, die man liest, die man bekommt. In der Tat auch jetzt die Frage ist, was die Ministerien und die öffentlichen Institutionen, was sie abonnieren. Das sind schon Signale, dass natürlich hier doch in die Freiheit angegriffen wird. Ja, das sind natürlich Symptome davon, dass nicht alles pluralistisch läuft.
Ja, und jetzt haben wir gerade am Anfang ja darüber gesprochen, was vor der Präsidentschaftswahl passiert ist. Jetzt mittlerweile lief ja die Wahl bereits. Amtsinhaber Duda hat die Wahl gewonnen. Was erwarten Sie denn jetzt in der kommenden Zeit für das Thema Medienfreiheit in Polen?
Das ist die große Frage, die man sich in Polen auch stellt. Unter dem Satz Repolonisierung der Medien kann man sich natürlich viel vorstellen, aber zu konkreten Aussagen kam es noch nicht. Auch der Satz, wir müssen mal die Medien repolonisieren, ist nicht total neu. Wir haben das schon in den letzten Jahren ein paar Mal gehört und keine neuen Gesetze, Regelungen wurden dann verabschiedet. Also die Regierenden verstehen darunter, dass ausländisches Kapital weniger präsent in der Medienlandschaft sein soll. Aber wie das geschehen soll, wie die Marktregelungen hier berücksichtigt sein sollen, das weiß man nicht und auch in den letzten Tagen wurde das nicht so richtig erklärt. Das ist die Frage, ob die Regierung doch was bald oder auch in den nächsten Monaten machen wird oder nicht. Das weiß man nicht. Es kann sein, muss aber nicht sein.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Was mit Medien, das innovative Medienmagazin.
Wir reden jetzt über ein Thema, da habe ich mich ganz ehrlich gefragt, als Daniel das vorgeschlagen hat, warum müssen wir da nochmal drüber reden und was war das eigentlich nochmal? Und da habe ich mich doch langsam erinnert, ja, das war doch was, eine groß angekündigte Innovation für, ich sag mal, die mediale Unterhaltung, ja, im letzten Jahr. Groß angekündigt, mit großen Erwartungen, mit ganz, ganz großem Geld dahinter, also ein Funding von 1,75 Milliarden US-Dollar, wenn man das vergleicht, Facebook hat, glaube ich, Instagram für 1 Milliarde damals gekauft. Das heißt, wenn da so viel Geld in da steckt, da kann man schon mal drüber reden. Und dann ist ja tatsächlich auch noch große Namen stecken auch noch dahinter, ja. So wirklich Big Player aus Hollywood. Und ich rede von Quibi. Ich muss auch nochmal sagen, wie spricht man das eigentlich nochmal? Quibi, ja, schreibt sich Q-U-I-B-I. So viel mal erstmal die Fakten. Und ich glaube, wir können an dem Beispiel Quibi vielleicht mal drüber sprechen, warum eigentlich in der innovativen Medien-Startup sonst wie Szene Scheitern auch dazu gehören kann. Ist das schon zu früh gesagt, wenn man vom Scheitern redet? Ich weiß nicht. Lass uns doch noch mal ein bisschen zurückblicken erstmal. Wie war das nochmal, als Quibi angekündigt wurde? Das war ja auf der South by Southwest im letzten Jahr, Daniel, oder?
Ja, ich kann mich da nämlich noch sehr gut erinnern. Ich hatte mir nämlich diese Session angekündigt oder auch angeschaut, als diese Ankündigung dort präsentiert wurde. Denn auf der Bühne standen Jeff Katzenberg und Mac Whitman. Jeff Katzenberg, das ist so Mr. Hollywood, der in den letzten Jahrzehnten für die größten Hollywood-Erfolge verantwortlich war. Also auch so ein bisschen so die ganzen großen Disney-Streifen unserer Jugend, die so mega erfolgreich waren. Das hatte alles was mit ihm zu tun. Der gilt da richtig als Arbeitstier, sehr gut verdrahtet und der so am Puls der Zeit ist. Dann haben wir auf der anderen Seite Meg Whitman. Sie kommt nicht aus Hollywood, sondern eher war ihre erfolgreiche Tätigkeit im Silicon Valley. Sie war nämlich als Chefin von HP ja auch sehr, sehr erfolgreich. Da hat sie auch ihre, ja wirklich alles eingesammelt. Und wenn die beiden sich zusammentun, um einen großen Konkurrenten rund um Netflix, Amazon Prime, Apple TV oder jetzt mittlerweile Disney Plus mit an den Start zu bringen, also einen weiteren Videostreaming-Dienst, dann war das sehr spannend. Und die haben auch wirklich so gesagt, so ja, nein, was wir jetzt machen, das wird ganz anders als Netflix. Das wird etwas für die mobile Generation. Und zwar wollen sie 10-minütige Videos anbieten in Game of Thrones Qualität, die aber, und das ist der Unterschied, auch schon extra für das Smartphone produziert werden mit einer speziellen Technik, egal wie du das Smartphone, ob du es jetzt hochkant oder auch vertikal hältst, passt sich der Bildausschnitt immer so an,
dass du es perfekt siehst. Also ich verpasse nichts, wenn ich das Handy wie gewohnt im Hochformat halte.
Ja, und wenn du es dann wie zur Seite drehst, dann passt sich der Bildausschnitt an und es passt trotzdem so. Und damals kündigten sie an über 100 Videos, das sollte aber auch jetzt so sein, dass das wirklich auch tatsächlich sehr seriell erzählt wird in diesen 10-Minuten-Abschnitten und dass das dann so kurze Miniserien alles sind, die dort veröffentlicht werden, immer jede Woche Stück für Stück. Und damals waren schon alle sehr beeindruckt, dass fast alle großen Hollywood-Studios da mit dabei sein wollten und dass schon damals $1 Milliarde, du hast gerade schon gesagt, 1,75 sind es inzwischen geworden, zusammengesammelt worden. Unter anderem kam auch Geld aus China, Funding von Alibaba. Das war so das, was beeindruckt hatte. Und losgehen sollte es dann in diesem Jahr.
Und das ist es ja auch. Also erstmal auch mit einem Test-Trial. Ne? Und jetzt war ja in der letzten Woche, ich sag mal, so ein besonderer Moment der Wahrheit. Denn dieser 90-Tage-Test-Trial, der war rum. Und dann ist ja immer die Frage, wie viele von denen, die sich angemeldet haben, die bleiben denn auch dabei und vor allen Dingen werden auch zahlen für unseren Dienst, weil das ist natürlich das, wovon Quibi dann auch leben will zum Großteil. Aber die Zahlen der Zahlenden sozusagen, die waren dann doch eher ernüchternd.
Ja, da sind wir nämlich schon bei dem Punkt, wo wir sagen müssten, okay, das ist alles ein ganz großes Desaster. Das ist jetzt nicht nur meine Interpretation, sondern wenn man sich einfach mal so die Schlagzeilen rund um Quibi anschaut in der internationalen Presse, da ist das super ernüchternd, denn erst einmal gab es, so wenn man die Zahlen bis Anfang Juli anguckt, über 5 Millionen Downloads wohl, so wie das verschiedene Analyseportale errechnet haben. Und demnach haben sich davon 1,5 Millionen Personen registriert. Und das ist ehrlich gesagt ja erstmal, dass sie dann auch diesen Free Trial bekommen. Und dann wurde auch nochmal ein bisschen weiter geforscht. Und die andere Zahlen kommen gerade mal auf 900.000 registrierte Nutzer. Und letzte Woche, als dann diese 90-Tage-Periode um war, sind demnach nur 72.000 Personen bereit gewesen, für die Inhalte zu bezahlen. Und das ist ein vernichtender Wert.
Ja, viel zu wenig auf jeden Fall, das kann man sagen, ohne sich mit Betriebswirtschaft auszukennen, glaube ich. Aber lass uns mal so ein bisschen aufdröseln, was sind oder was könnten denn die Gründe dafür sein, dass das, ja, ich sag mal, wenigstens so sehr, sehr schleppend nur in Gang kommt, um nicht direkt scheitern zu sagen.
Ja, das sind so viele Gründe und das ist auch eigentlich ziemlich beeindruckend. Also fangen wir erstmal mit dem Timing an. Dafür können Sie ja jetzt erstmal nichts, aber das ist ja ein Streamingdienst für die mobile Generation, die viel unterwegs ist, gar nicht so viel zu Hause. Nur wo waren in den letzten Wochen
alle? Lass uns kurz überlegen. Corona, wir waren alle zu Hause.
Ja. Ja. So, das ist so das der andere Punkt. Und ich meine, so diese Idee auch mit dem alles für Smartphone produziert, ist ja erstmal cool, ne? Aber so hinter vorgehaltener Hand gibt es dann so auch andere Hollywood-Manager, die sagen, wieso brauchen wir jetzt Quibi, damit Inhalte snackable gemacht werden können? Wir haben da doch schon eine Funktion, die heißt der Pause-Button. Also wenn man mal so in die eigene Mediennutzung guckt, stimmt schon so. Ne? Was auch andere kritisieren, ist die Werbestrategie. Nämlich Quibi ist sozusagen, die haben sehr teure Werbung rund um den Super Bowl oder auch rund um die Oscars platziert und haben erstmal sich als Marke gefeiert, aber gar nicht die einzelnen Shows, die dort gestartet sind, dann auch untergebracht. Und das zeigt ja auch so ein bisschen so vielleicht so die Gesinnung der Macher, die feiern das alte große Hollywood, aber machen überhaupt keine Zielgruppenansprache, weil die sie mit dieser App erreichen wollen, die gucken alles außer Super Bowl und Oscar-Verleihung, was dann, man könnte schon fast sagen, eher alte Leute Fernsehen ist, wenn man das jetzt mal ein bisschen böse formuliert.
Könnte man so sagen.
Und das ist also da auch schon mal ein Problem und das zeigt auch so ein bisschen die Geisteshaltung. Es gibt nämlich einen bitteren Bericht im New York Magazine, die sich das mal sehr ausführlich angeschaut haben. Ich werde nachher den Artikel auch nochmal twittern und der zeigt auch, wie groß gedacht wird, aber wie kalt dann doch die Atmosphäre dort bei Quibi ist und dass da überhaupt nicht so viele am Start sind, die auch irgendwie wie die Zielgruppe denken. Und nur weil sie auch die Top-Namen und auch aller Hollywood-Studios an Bord hatten, heißt das auch noch nicht, dass da gute Inhalte herausgekommen sind. Einige lästern sogar, naja, wahrscheinlich sind das alles die Inhalte, die dort jetzt gelandet sind, die zuvor bei Netflix und Amazon Prime und Disney Plus mit gutem Grund abgelehnt worden sind.
Ja, da habe ich, glaube ich, auch irgendwo ein schönes Zitat gelesen, was ich jetzt nicht wörtlich wiedergeben kann, aber wo jemand berichtet, naja, wenn wir halt da nicht mit unseren Pitches erfolgreich sind, dann pitchen wir halt bei Quibi. Das ist tatsächlich bitter. Stimmt es eigentlich, dass man quasi auch für, dass es auch eine sozusagen Version mit Werbung gibt, für die man aber auch bezahlen muss, halt etwas weniger? Das fand ich auch irgendwie schräg. Also, weil das ist ja so ganz anders, als man das von anderen Streaming-Diensten gewohnt ist. Na, wenn ich jetzt mal überlege, aus dem Audiobereich Spotify. Mit Werbung kostet nichts ohne Werbung zahle ich halt. Das finde ich auch irgendwie logisch. Aber egal. Lass uns doch mal drauf schauen, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Also was macht Quibi denn jetzt? Geben die schon auf?
Ja, das ist jetzt auch so die große Frage, wie es da weitergeht, weil alle scherzen da jetzt richtig drauf rum. Also schickt sich gut zu sagen, dass man gar keine Show auf Quibi kennt. Ne? Also wie du es auch sagtest, Jimmy Kimmel als Mr. Comedian hat jetzt bei einer Präsentation von Disney und ABC von dem neuen Season-Programm gesagt, so ich stehe jetzt hier und niemand schaut zu. Ich fühle mich eher wie eine eigene Show auf Quibi. Da haben alle gelacht, so nach dem Motto. Und was machen sie? Naja, erstmal sehr viel Geld ist noch da. Man geht davon aus, dass sie noch bis ins kommende Jahr das Geld haben. Was die 750 Millionen Dollar sind noch da. Aber man sieht schon, dass Quibi jetzt sich versucht zu verändern. Und zwar werden sie jetzt auch eine App entwickeln, damit die Inhalte nicht nur auf dem Smartphone,
sondern auch auf dem
Fernsehdisplay tatsächlich.
Das gibt's doch nicht, das ist ja verrückt.
Da dann auch
Big Shot ist
angezeigt
ja
werden können. Naja, also mal gucken. Wahrscheinlich wird es da noch einiges an Diskussionen und Experimenten geben. Aber auf jeden Fall, was wir merken, große Namen, viel Geld und Hollywood-Glamour führen noch nicht dazu, dass man jetzt auch einen coolen Mediendienst neu starten kann, den auf einmal alle toll finden und nutzen.
Okay, dann ist das so.
Herr Peller, spielen wir ein Ründchen?
Aber gern.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Das war jetzt noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse.
Aber gern spiele ich mit dir.
Ja.
So ist es besser so?
Nee, das ist mir zu viel.
Okay.
Ich freue mich. Wir stellen uns gegenseitig ja wie immer jede Woche drei Fragen aus dem laufenden Mediengeschehen, damit man mitreden kann. So. Und ich freue mich heute. Man muss wirklich sagen, also irgendwie Sommerloch ist nicht zur Zeit. Da ist wahnsinnig
so
viel los. Magst du anfangen?
Ja, ich mag gerne anfangen. Ich habe gedacht, als ich die News, also es war irgendwie klar, dass vielleicht was kommen würde, aber heute kam die News und da dachte ich so, das möchte ich auch haben. Ich möchte auch einen Podcast auf Spotify haben. Was denn?
Ja, ich wollte gerade sagen, du willst einen Podcast haben, als es kommt.
Nein. Ich möchte einen Podcast auf Spotify haben, weil...
Du hast einen Podcast auf Spotify.
Ja, ich weiß.
Einfach eine Stunde was mit Medien dort ins Suchfeld eingeben und schon kommt dieser schöne...
Ich weiß,
Sendung
aber ich meinte einen Podcast auf Spotify, bei dem nur ich bestimme, worum es geht. Vielleicht auch relativ langweilig, aber egal. Nicht für mich. Jedenfalls...
Wie wird der heißen?
Ja, das ist eben die Frage. Weil meine Frage ist, ich suche jetzt gerade einen Podcast, der heute angekündigt wurde mit einer einem sehr, sehr prominenten Host. Michelle Obama wird diesen Podcast bei Spotify hosten.
Ach, wirklich?
Ab dem 29. Juli gibt es den. Wird ein Gesprächspodcast. Und ich möchte gerne von dir wissen, auch das wäre, glaube ich, ein Vorbild für mich. Wie heißt denn dieser Podcast?
Michelle Obama. Also sie hat ja... Also so ihre Berufsbezeichnung war ja FLOTUS, ne? First Lady of the United States of America. Sie kommt aus Chicago. Und ihre Biografie, die hieß ja Becoming. Hast du die gelesen?
Nein, habe ich nicht.
Ich bin da im ersten Drittel stecken geblieben.
Warum?
Gesagt. Weil sie sehr viel schon erlebt hat, sagen wir es so.
Ja, guck mal.
Ja.
Aber deine Antwort war Michelle Obama.
Nee, meine Antwort ist jetzt, die Frage ist, wie heißt wohl, also wie kann man, ob das da irgendwie zum Ziel des Podcasts, dass es da so zusammenkommt, zusammengehört, ich weiß es nicht. Ich würde ihn einfach The Michelle Obama Podcast nennen.
Ach, das hast du doch gewusst. ist egal, aber das ist natürlich richtig.
Das war meine
richtig.
Erste Frage an dich.
Ja, das habe ich mir gedacht. Meine war es eigentlich die zweite und ich habe gedacht, wenn er die auch hat, ist die weg, dann muss ich die vorziehen, wenn er mir schon den Vortritt lässt.
So ein Ärger.
Ich habe auch gedacht, wenn ich den Herr Peller Podcast, so würde ich auch meinen Podcast nennen.
The Herr Peller Podcast?
Ja, The Herr Peller Podcast.
Und das ist dann The Herr Peller Podcast. Ich weiß gar nicht, beim H.
Nein, nur bei Vokalen.
Ja, aber weil das H stumm,
Nee. The. Egal. Punkt meine ich.
Ja,
Punkt,
das ist auch so, die Beschreibung heute Nachmittag kam das ja raus, ne? The former First Lady starting a new conversation and you're invited to join. So, das ist natürlich...
Das wäre auch die Beschreibung meines Podcasts übrigens. Ach egal, hören wir auf. Hast du auch eine Frage für mich?
Ja, ich dachte, ich fange mal an. Es ist mal wieder soweit. Neue Rekordwerte für deutsche Radiosender.
In
dieser
Radio-MA.
Woche ist die Radio-MA erschienen. Mittlerweile ja nicht nur UKW, sondern auch und Digitalradio, sondern auch das Online-Radio wird mit abgefragt. Und ich freue mich sehr, Hier bei Deutschlandfunk Nova haben wir die beste jemals in einer MA gemessenen Zahl, nämlich mittlerweile gibt es hier täglich fast 130.000 Hörerinnen und Hörer, die einschalten. Und dann gibt es ja auch noch so einen weitesten Hörerkreis, nämlich 751.000 Menschen, die regelmäßig unser Programm hören. Das sind über 100.000 mehr als noch in der vergangenen Erhebung. Also wir freuen uns da sehr, das ist wirklich ganz toll. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben auch noch Platz da für mehr. Und ich möchte von dir wissen, nämlich grundsätzlich, so im Durchschnitt, wie viel oder wie lange, wie viele Minuten am Tag hören die Deutschen ihren Lieblingsradiosender? Also wie hoch ist die Verweildauer?
Die Verweildauer.
Aufsummiert, ne? Genau, und das möchte ich von dir wissen. Ich sag mal, du darfst 30 Minuten daneben liegen.
Dann sage ich 1 Stunde und 17 Minuten.
Das sind dann 1 Stunde plus 17, das sind dann 77 Minuten, ne?
Ja, genau.
Ich gebe mal nur so als kleinen Tipp.
Das ist viel mehr.
Die Internetverweildauer, die ist über 350 Minuten.
Ja. Also es ist, du meinst, es ist mehr.
Weil das nebenbei läuft.
Kann ich auch aufs Glatteis führen.
Was habe ich gerade gesagt? 77 Minuten. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ich sage 105 Minuten.
105 Minuten. 50 drauf sind 155, korrekt sind 254 Minuten.
Ach, doch, so viel.
Ja, Radio wird viel gehört. Aber ist ja auch so ein Durchschnittswert, weißt du, es gibt halt auch viele, wo es dann den ganzen Tag im Hintergrund läuft, auf der Arbeit oder so. Und dann gibt es auch viele, die nur 20 Minuten immer morgens zur gleichen Zeit hören und so. Und dann landet man halt bei diesen 254 Minuten.
Okay. Ja. Ja, ich habe eine weitere Frage mitgebracht, auch sozusagen eine Neuankündigung. Diesmal kein Spotify-Podcast, sondern ein YouTube-Angebot, was von Funk und ZDF gemeinsam.
YouTube gibt's noch?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Schreibt dir es mal auf, gibt es noch. Auf jeden Fall gibt es ein neues Format für YouTube von Funk und ZDF, die starten. Das ist im weitesten Sinne ein Wissensvermittlungsformat. Und ich möchte von dir wissen, worum geht es da? Geht es da entweder um Tiere? Geht es da um Gesundheit? Oder geht es da um alles rund um den Haushalt? Für junge Leute, also wenn ich sage junge Leute, hört sich das auch schon sehr alt an. Also weiß schon, also eben funkmäßig gemacht für YouTube eben.
Teenager.
Ja, man könnte auch sagen Teenager.
Also die letzten beiden Sachen klingen ja schon wirklich eher so nach drittes Fernsehprogramm. Und das erste Tiere klingt irgendwie so nach Kinder. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich sage jetzt einfach mal Haushalt.
Es ist falsch. Es ist tatsächlich Gesundheit.
Ah.
Es heißt auch irgendwie Dr. Flojo oder so. Mhm. Und es geht so um Medizin und Gesundheit und ja. Nicht um Tiergesundheit und auch nicht um, keine Ahnung, Haushaltsunfälle. Also von daher um Medizin und Gesundheitsthemen.
Meine nächste Frage. In etwas mehr als einem Monat kommt eine Sendung aus den Sommerferien zurück. Da freue ich mich sehr drauf. Die Höhle der Löwen ist ja seit einigen Jahren ein großer Erfolgskurs. Vielleicht ist der eine oder andere schon so bei dem Moment, dass er sagt, so, ich habe mich da schon satt gesehen oder so. Könnte sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen neuen Sendeplatz, künftig immer montags, weil die Löwen einer anderen Sendung aus dem Weg gehen wollen, die mittlerweile da richtig zur Konkurrenz zählt, worüber alle irgendwie geredet haben.
Ja.
Lief bei ProSieben. Welche Sendung ist das?
Ah, The Masked Singer natürlich.
Richtig!
Ja!
Glückwunsch, Herr Peller.
Ich habe auch irgendwo gelesen, also das war ja schon so, es zeichnete sich ja letztes Mal schon ab, ne, dass die Löwen da ganz schön mehr wie so ein Kätzchen aussehen gegen die maskierten Sänger. Und da hat ja damals noch irgendwie. Ich habe hier so ein Billigwitz-Schweinchen. Ja. Ich wollte aber eigentlich sagen, da haben die ja noch erst gesagt, nee, hier Dienstag ist Löwentag und so und jetzt machen sie doch einen Rückzieher. Hm.
Naja,
bist du,
egal.
Bist du eher Team Maske oder Team Löwe? Ah, das kommt so drauf an. Ich glaube, letztes Mal war ich eher Team Maske.
Okay.
So, lass uns nochmal ganz kurz, weil das war auch meine eine Frage. Das Bett ist auch zu Ende, aber egal, ich kann kurz umdisponieren. Ich habe noch eine Backup-Frage. Die bezieht sich auch auf dieses hippe Videoportal namens YouTube. Dort gibt es nämlich eine Kooperation von RTL 2 mit Burda, weil RTL 2 managt sozusagen jetzt die YouTube-Kanäle Bunte und Bunte Flashlights, weil die meinen, wir können es eigentlich besser. Die Inhalte kommen zwar weiter von Burda, aber RTL kümmert sich ums Management. Und das RTL 2 findet auch, das passt super, weil wir sind eh so die Mega-YouTube-Erfolgreichen, weil wir sind die mit den meisten Kanälen aller deutschen TV-Sender auf YouTube. Wie viele Kanäle auf YouTube haben die denn?
Ich habe mal eine Auswertung gesehen, dass die meisten Videos vor einigen Jahren der Bayerische Rundfunk hatte.
Aber Kanäle meine ich, nicht Videos, ja, ne?
Aber auch die mit den wenigsten Zuschauern. Aber das ist schon lange her. Das war mit mir auf den Medientagen in Berlin. Oder das hieß das, ist anders, ne? Wurde das irgendwie mal präsentiert. Na egal. So, was, du hattest jetzt Kanäle, wie viele die haben? Ich sag 42.
Oh, das ist leicht drüber. 30. Aber ich hätte viel weniger gesagt, aber ja, vielleicht 30, keine Ahnung. Warum waren 30 RTL2-Kanäle und jetzt auch noch die bunte Kanäle dazu braucht, aber egal.
Ich dachte, die hätten zwei.
Naja. Ich habe noch keinen davon jemals gesehen. Das mit dem 2, der Witz war übrigens nicht gerade viel besser als der mit meinen Kätzchen.
Stimmt. So, ich habe meine letzte Frage an dich, muss ich auch umdisponieren. Es ist ja echt blöd, dass wir uns hier gegenseitig die gleichen Fragen mittlerweile stellen. Ja. Und zwar gibt es eine neue Show, auch wenn wir schon bei Masked Singer sind, ein neuer ein Spin-off. Der hat auch was mit Masken zu tun, genau. Und ich möchte, jetzt hör mal auf, da rumzuklicken.
Mach ich doch gar nicht.
Ich höre das Mausrad klicken da.
Das ist meine Nase.
Und zwar.
Nein, ich habe die Hände weg von allem.
Möchte ich gerne von dir wissen: der neue Masked Singer ist auch eine Maskenshow. Aber was passiert in dieser neuen Masked Singer-Show, die jetzt getestet wird?
Also, es wird. Ich nähere mich mal durchs Ausschlussprinzip. Es wird dort nicht gesungen, weil das wäre ja das alte Prinzip. Hm? Welcher Sender? ProSieben?
Vermutlich.
Das muss ja auch um irgendwie was Wettbewerbliches gehen. Das macht keinen Sinn. Mhm. Tanzen ist nicht, das sieht zu kacke aus. Das macht ja auch RTL. Also wird das irgendwas mit Sport sein. Es geht um so sportliche Wettkämpfe in Maskenkostümen.
Oh, das finde ich gut. Hier steht einfach nur, das weiß man nicht, auf jeden Fall geht es darum, Promis zu erraten. Mhm. Die groß inszenierte Performances auf die Bühne bringen sollen.
Ach so.
Klingt ja auch ein bisschen nach Sport, ne?
Ja, oder auf jeden Fall hier wie, keine Ahnung, das Supertalent nur mit Maske.
Ja,
sozusagen.
Ja, das stimmt.
Ja, da haben wir ja was, worauf wir uns freuen können.
Punkt? Cool. Ja, komm, ich gebe dir den Punkt, Herr Peller.
Ich habe überhaupt nicht mitgezählt. Ich möchte gerne, dass Nils Buckelberg immer unser netter Juror hier ist, eigentlich.
Ich habe mir eingemerkt, du hast einen 1-1 steht's, glaube ich.
Egal, unentschieden eben.
Okay. Das war eine Stunde Was mit Medien für diese Woche. Und es gibt es natürlich auch als Podcast. Könnt ihr in eurer Lieblings-Podcast-App abonnieren.
Zum Beispiel bei Spotify.
Oder auch Apple Podcast. Einfach eine Stunde Was mit Medien eingeben. Die nächste Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag hier bei Deutschlandfunk Nova. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.